In ganz Deutschland löste die Rheinkrise eine Woge der nationalen Empörung aus. Einmal mehr trachtete eine Gruppe innerhalb der preußischen Regierung danach, die Gunst der Stunde zu nutzen. Ein hoher preußischer Emissär wurde an die süddeutschen Höfe entsandt, um über eine engere militärische Zusammenarbeit zu sprechen. Wiederum wurde er, zumindest anfangs, herzlich empfangen. Der österreichische Gesandte in Berlin schlug sofort Alarm und berichtete, dass das preußische Kabinett daran arbeite, ein, wenn nicht dem Namen nach, so zumindest de facto preußisches Deutschland zu gründen. Die süddeutschen Staaten tanzten auf zwei Hochzeiten. Sie vertrauten den Preußen an, dass sie den Österreichern nicht über den Weg trauten, und den Österreichern, dass sie Angst vor den Preußen hätten. Wiederum entschieden die Österreicher am Ende die Auseinandersetzung auf diplomatischer Ebene für sich und zwangen Preußen, von unilateralen Initiativen abzusehen und gemeinsam mit Wien auf eine Verhandlungslösung hinzuarbeiten. Die Preußen hatten folglich wenig von ihren Bemühungen. Ein Grund war schlichtweg, dass die süddeutschen Staaten allen derartigen Initiativen mit einem tiefen Misstrauen begegneten, erst recht, wenn sie von Preußen ausgingen. Die Österreicher hingegen, die sich schon früh als Garant der kleinstaatlichen Autonomie hervorgetan hatten, machten sich diese Ängste geschickt zunutze. Hinzu kam, dass Berlin nach wie vor keinen stringenten Regierungsapparat hatte. Minister und andere hohe Persönlichkeiten waren immer noch nicht durch eine kollektive Rechenschaftspflicht gebunden. Die Reformer hatten dieses Problem zwar erkannt, es aber bislang nicht geschafft, eine dauerhafte Lösung durchzusetzen. Stattdessen stritten Minister, königliche Berater, Höflinge und sogar untergebene Beamte untereinander um Einfluss, was die Österreicher wunderbar nutzen konnten. Die Logik des Vorzimmers der Macht hemmte weiterhin die preußische Politik. Erst in den 50er und 60er Jahren sollte dieses Problem durch die allmähliche Konzentration der Autorität in den Händen des ersten Ministers beseitigt werden. Berlin hatte seinerseits nie die Absicht, einen offenen Bruch mit Wien zu riskieren. Angesichts der Gefahr innerer Unruhen und subversiver Bestrebungen war weiterhin eine österreichisch-preußische Solidarität geboten. Die Gefahr einer politischen Erhebung jagte den Machthabern immer noch so viel Angst ein, dass die konservativen Regierungen in Berlin und Wien phasenweise miteinander kooperierten. Genau das geschah etwa im Frühjahr 1832, als im Zuge der Krise um ein Bundesheer im Südwesten eine Welle radikaler Agitation losbrach. Berlin und Wien schalteten rasch wieder auf Kooperation und stärkten, gemeinsam mit Repräsentanten anderer deutscher Staaten, den Bund mit neuen Vollmachten, was die Zensur, Überwachung und Repression anbelangte. Erst nach der Marginalisierung radikaler politischer Anschauungen nach den Revolutionen von 1848-49 sollten diese Einschränkungen überwunden werden. Jedenfalls war die Berliner Politik weiterhin geprägt von der Vorstellung eines politisch geteilten Deutschlands unter Führung des österreichischen Kaisers. Als dem österreichischen Gesandten General Heinrich von Hess auf dem Höhepunkt der Kriegsangst von 1840 eine Audienz in Berlin bei Friedrich Wilhelm IV. Gewährt wurde, war er überrascht und leicht irritiert über die Intensität der sentimentalen Bindung des neuen Monarchen zu Österreich.